Herzlich willkommen zum Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Wir berichten über erwähnenswerte Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Wir starten. Unsere heutigen Inhalte. Alba Patera auf der CeBIT 2018. EU-Richtlinie Digital Single Market und die Frage, das Urheberrecht am Scheideweg in Brüssel. DSGVO und Datenverarbeitung. Wer kann sich ein Verfahrensverzeichnis sparen? Und warum Social Media Influencer plötzlich abgemahnt werden? Wir berichten aus der Kanzlei unter der Überschrift Alba Patera auf der CeBIT 2018. Auf der diesjährigen Konferenzbühne der CeBIT Signals berichteten wir über aktuelle Entwicklungen im digitalen Urheberrecht. Im Fokus des Vortrags stand die Urheberrechtlinie zum Digital Single Market, die quasi zeitgleich den Rechtsausschuss des EU-Parlaments unter Leitung des deutschen CDU-Abgeordneten Axel Voss passierte. Rechtsanwalt Dr. Schwenzer nutzte vor ca. 150 Zuschauern aus der IT-Branche seine 30-minütige Redezeit, um die Komplexität von Werkschutz und Leistungsschutz in einfachen Formeln anhand des Musikurheberrechts zu vermitteln. Er mahnte, einen sachgerechten Ausgleich zwischen Lizenzierungsinteressen und kultureller Vielfalt an, der durch die bevorstehende Richtlinie gefährdet sei. Unter der Überschrift »Ein Bärendienst am Recht der Kreativen«, gefiltert oder ungefiltert das Urheberrecht am Scheideweg in Brüssel, berichten wir aus dem Urheberrecht. In unserer Februar-Ausgabe hatten wir unter dem Titel »Du kommst hier nicht rein oder doch« zu der geplanten EU-Richtlinie Digital Single Market, DSM, berichtet und uns das Thema Upload-Filter angeschaut. Inzwischen ist eine in Artikel 13 der Richtlinie sprachlich abgeschwächte Version des Entwurfs im Rechtsausschuss des EU-Parlaments in der dritten Juniwoche durchgewunken worden. Das Ende des Urheberrechts, wie wir es kennen, scheint näher zu rücken. Auf Heise Online wird über die Deformation des Urheberrechts schon geschrieben. Die Süddeutsche bäumt sich seit Tagen auf und spricht von einer Schnapsidee und der Gefahr für das freie Netz. Wer sich den im Ursprung aus 2016 stammenden Richtlinienentwurf 2016 aus 0280 einmal genau anschaut, findet zunächst ein recht unsortiertes Potpourri von Eingriffsinstrumenten in die verschiedensten Ecken des Urheberrechts. Geregelt werden vergriffene Werke. Lizenzparteien im Bereich Video on Demand sollen neutrale Schlichtungsstellen bekommen. Die Presse bekommt ein Leistungsschutzrecht und Videostreaming-Plattformen wie YouTube sollen zukünftig möglichst jede Menge Content bereits im Upload filtern. Auch zum Urhebervertragsrecht meldet sich der Richtlinienentwurf und fordert mehr Fairness, was immer das auch heißen mag. Das wird alles ziemlich gewürfelt. Fraglich ist, ob die EU-Kommission mit ihrem populistischen Vorstoß dem Urheberrecht nicht einen Bärendienst erweist. Denn der Schutz geistigen Eigentums ist seit jeher nicht nur auf bindende Regelwerke, sondern vor allem auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen. Filtertechniken aber, die die Freiheit der Zugänglichmachung von Inhalten bereits im Keim ersticken, finden keine Akzeptanz. Selbst Urheber wollen dies nicht. Wer unrechtmäßig verbreitet, muss haften und gegebenenfalls schnell nachlizenzieren oder Gewinn herausgeben. Die Entertainment-Industrie hat in den vergangenen 10 Jahren gut aufgeholt und den Konsumenten inzwischen mit attraktiven Bezahldiensten auf ihrer Seite. Das Value Gap könnte wohl möglich auch ohne die DSM-Richtlinie geschlossen werden. Niemand aber, auch keine Maschine, kann im Vorfeld wissen, ob ein Upload unrechtmäßig oder lizenziert erfolgt. Denn vor allem das nationalstaatliche Geflecht urheberrechtlicher Schranken, die zum Teil der kulturellen Vielfalt dienen, ist derart komplex, dass einzelfallgerechte Bewertungen im Vorfeld von Massenuploads ausgeschlossen sind. Welcher Filter will in Zukunft wissen, ob ein User eine Coverversion eines Songs hochlädt oder eine Werkbearbeitung? Ersteres wäre in Deutschland nach § 42a Urhebergesetz zulässig, letzteres wohlmöglich ein Verstoß gegen § 23 Urhebergesetz. In der modernen Kreativproduktion sind die Übergänge derart fließend, dass technische Algorithmen, die Ersatzrichter spielen sollen, keine Antwort sind. Es bleibt zu hoffen, dass die EU-Parlamentarier dies verstehen. Aus dem Datenschutzrecht berichten wir unter der Überschrift Datenverarbeitung gelegentlich, regelmäßig, ständig. Wer kann sich ein Verfahrensverzeichnis sparen? Die Wirrungen im Rahmen des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, haben noch kein Ende gefunden. Nun sind verschiedene mittelständische Medienunternehmen an uns herangetreten, die sich mit der Erstellung diverser Verfahrensverzeichnisse überfordert sehen. Alle fürchten, oft grundlos, derzeit drakonische Maßnahmen, insbesondere Bußgelder von Aufsichtsbehörden. Doch wen trifft überhaupt eine gesetzliche Pflicht zur Erstellung von Verfahrensverzeichnissen? Gemäß Artikel 30 Absatz 1 Satz 1 DSGVO führt grundsätzlich einmal jeder verantwortliche Datenverarbeiter ein umfassendes Verzeichnis, dessen Inhaltsanforderungen in Artikel 30 Absatz 1 Satz 2 DSGVO genau ausgestaltet ist. Von dieser Pflicht gibt es jedoch gemäß Absatz 5 von Artikel 30 DSGVO eine Ausnahme für Unternehmen von bis zu 249 Mitarbeitern. Um die Komplexität der Vorschrift weiter zu erhöhen, gibt es wiederum drei Ausnahmen von der Ausnahme von der Erleichterung kleiner und mittelständischer Unternehmen, juristisch auch als Schrankenschranke bezeichnet. Wir behandeln hier nur die zweite Ausnahme, wonach das Privileg für Unternehmen von unter 250 Mitarbeitern nicht greift, wenn die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt. Im Umkehrschluss, e contrario, bedeutet dies, dass Unternehmen bis zu der genannten Größe keine Verfahrensverzeichnisse führen müssen, wenn sie eine Datenverarbeitung nur gelegentlich betreiben. Der Begriff der gelegentlichen Datenverarbeitung wird gesetzlich erstmal nicht definiert. Er ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit der DSGVO sind für eine angemessene Rechtsfindung nationale Grundsätze ergänzend heranzuziehen. Trotz des Gebots hinreichender Bestimmtheit der Gesetze nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ist die Gesetzgebung nicht gezwungen, jeden Tatbestand mit genau erfassbaren Maßstäben zu beschreiben. Allerdings liegt die letztentscheidende Auslegungshoheit und Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe ausschließlich bei den Gerichten. Behörden haben lediglich in Rechtsfolgeentscheidungen einen Ermessensspielraum. Vor diesem Hintergrund verwundert, mit welcher Überzeugungskraft die Datenschutzkonferenz der obersten Datenschützer der Länder, der DSK, Ende Februar in einem Memorandum mit knappen Worten vermerkt hat, der Begriff nicht nur gelegentlich ersetze das regelmäßig des alten Bundesdatenschutzgesetzes. Entsprechend genüge es, wenn die Datenverarbeitung a. fortlaufend oder in bestimmten Abständen während eines bestimmten Zeitraums vorkomme, b. immer wieder oder wiederholt zu bestimmten Zeitpunkten auftrete oder c. ständig oder regelmäßig stattfinde. Im Fazit meint die DSK, es sei davon auszugehen, dass die Schranke daher nur selten greifen würde und vielfach das Erstellen eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten geboten sei. Dem widersprechen wir. Die Vorschrift fordert, dass die Datenverarbeitung nicht nur bei Gelegenheit erfolgt. Dies ist kein rein zeitliches Kriterium. Es kommt nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität, also den inhaltlichen Sachzusammenhang der Verarbeitung an. Wer zum Beispiel lediglich bei der Gelegenheit der Führung von Personalakten zwecks Lohnabrechnung Daten verarbeitet, kann als Mittelständler auf Verfahrensverzeichnisse verzichten. Ebenso dürfte das Aufbauen und gelegentliche Überarbeiten einer Adressdatenbank zum Versenden von Newslettern nicht zu einer Verzeichnispflicht von Unternehmen kleiner und mittlerer Größe führen. Da die DSGVO den Mittelstand in der Zielsetzung verschonen will, ist Artikel 30 Absatz 5 DSGVO zurückhaltend auszulegen. Wer Datenverarbeitung fernab vom eigentlichen Unternehmenszweck nur nebenbei betreibt, muss kein Verzeichnis führen, auch wenn er diese Verarbeitung regelmäßig wiederkehrend ausführt. Würde man jedem, der sein Geschäft im Schwerpunkt jenseits regelmäßiger Datenverarbeitung betreibt, eine Verzeichnispflicht aufbürden, nur weil seine Datenverarbeitung aus der Natur der Sache heraus wiederkehrend ist, so liefe die Idee einer Mittelstandsentlastung durch die DSGVO-Schranke des Artikel 30 Absatz 5 praktisch leer. Dies ist vom Gesetzgeber erkennbar nicht gewollt. Einfach zusammengefasst, auch zeitlich regelmäßig wiederkehrende Datenverarbeitungen können im Sinne von Artikel 30 Absatz 5 DSGVO gelegentlich bleiben, wenn sie nur nebenbei erfolgen und den Unternehmenszweck nicht wesentlich bestimmen. Freilich lässt sich über die Auslegung der gelegentlichen Datenverarbeitung vortrefflich streiten. Wir warten gespannt auf erste Gerichtsentscheidungen. Aus dem Social Media und Wettbewerbsrecht berichten wir unter der Überschrift: Wieso? Ich trinke meine Cola doch privat. warum Social-Media-Influencer plötzlich abgemahnt werden. Das Landgericht Berlin hat der Instagram-Bloggerin Vreni Frost verboten, mit In-Picture-Verlinkungen auf Mode- und Bekleidungsmarken Werbung zu betreiben, ohne dies ausreichend als Werbeaktivität zu kennzeichnen. Das Gericht betritt damit einen weniger neuen Bereich, als manche Internet-Blogger glauben. Letztere regen sich derzeit über den Richterspruch im einstweiligen Verfügungsverfahren ziemlich auf. Dass aber Schleichwerbung unzulässig ist, galt schon vor dem Launch von Instagram. Die Grenzen zwischen Privatem, Produktliebe und Werbung verschwimmen im Netz. Das hat auch das Gericht in seiner Entscheidung nicht verkannt. So hat es weder Hashtag noch In-Picture-Verlinkungen per se verboten und wird gemäß der Urteilsgründe auch in Zukunft keine Social Networker penalisieren, die hier und da in ihrer Kommunikation auf Marken verweisen. Wer aber Grenzen überschreitet und eine Produktverlinkung mit dem Ziel der Absatzförderung betreibt, wirbt und darf sich über Kennzeichnungspflichten eigentlich nicht wundern. Diese können sich neben dem Telemediengesetz aus § 6 sowohl aus dem Rundfunkstaatsvertrag § 2 Absatz 2 Nummer 7 und § 58 Rundfunkstaatsvertrag als auch aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, nämlich § 3 Absatz 3 UWG und § 5a Absatz 6 UWG ergeben. Die gesetzlichen Regelungen bestehen nebeneinander. Für die Durchsetzung sind unterschiedliche Institutionen zuständig. Verstöße gegen den Rundfunkstaatsvertrag ahndet die Aufsichtsbehörde, zum Beispiel die Landesmedienanstalt. Wegen Verletzung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb können Mitbewerber, Wettbewerbsverbände oder Verbraucherschutzvereine bei den ordentlichen Gerichten vorgehen. Vorliegend hat das Landgericht Berlin aus einer Gesamtschau der Umstände auf die Zielrichtung der Vreni Frost abgestellt und im Ergebnis eine sicher sehr knappe Einzelfallentscheidung getroffen. Denn die Influencerin betreibt eine Firma in den Räumen einer Werbeagentur mit eigenem Projektmanagement und hatte selbst unverblümt zugestanden, auf Instagram alles außer Privates zu posten. Das Gericht wertete dies, gepaart mit der objektiv hergestellten Verbindung zwischen den Fotos und den Markenartikeln, als hinreichendes Indiz, um der Influencerin Werbung zu bescheinigen und sie zur Unterlassung der Nicht-Kennzeichnung zu verpflichten. Mit der Entscheidung, die auf dem Instagram-Beschluss des Kammergerichts Berlin aufbaut, schiebt das LG Berlin die Diskussion um die Einordnung von Social-Media-Influencern weiter an. Sind diese eher Redakteure oder Werbetreibende? Die gleichen Fragen haben sich freilich schon früher, etwa bei der Liebhaberzeitschrift, gestellt. Und da das Thema eben nicht ganz neu ist, besteht Hoffnung, dass sich sachgerechte Abgrenzungen etablieren werden. Wer ohne redaktionelle Besprechung und im Zweifel kritische Auseinandersetzung auf eine Marke verlinkt, macht dies im Regelfall nicht uneigennützig. Anders verhält es sich bei Testern, Mode- und Feinschmecker-Redakteuren, die bezahlt von einem Verlag und nicht von einem Markenartikler im Detail Produkte auseinandernehmen, einer kritischen Wertung unterziehen und zu einem eigenen, unabhängigen Fazit kommen. Letztere sind eben keine Schleicher. Man muss einfach das Wort Schleichwerbung zunächst einmal beim Wort nehmen. Es bedeutet, dass eine Werbebotschaft den Verbraucher möglichst versteckt und nicht direkt erkennbar erreichen soll. Solche Schleichwerbung wird von Markenartikeln ständig gesucht, da sie äußerst wirksam ist und den Verbraucher am besten nachhaltig beeinflussen kann. Gerade wegen des subtilen Verführungscharakters und der Undurchsichtigkeit der Zielgerichtetheit wird die Schleichwerbung als unlauter vom Gesetzgeber gebrandmarkt. Dahinter stecken auch ethisch-moralische Beweggründe. Das Landgericht Berlin hat sich die Entscheidung im Schnellverfahren nicht einfach gemacht. Es musste seine Argumentation auf Indizien und schlüssige Glaubhaftmachung aufbauen. Solche Urteile sind immer angreifbar, weil sie methodisch und semantisch in der Begründung größere Wertungsspielräume aufzeigen als im Strengbeweis. Es bleibt also spannend, ob die nächste Instanz das Urteil bestätigen oder kippen wird. Influencer auf Instagram, Facebook und anderen Plattformen müssen einstweilen umsichtiger werden, aber nicht untertauchen. Das waren unsere Themen für heute. Besuchen Sie uns doch gerne für weitergehende Informationen auf www.albapatera.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.